Deutschlandfunk. Hintergrund.
Afghanistan. Machtkämpfe unter den Taliban. Von Peter Hornung.
Ein lauer Herbstabend im vergangenen Jahr am früheren Königspalast von Kabul, dem Darul Aman. Einige Taliban sitzen auf der Wiese und ruhen sich aus. Sprichst du Paschtu? Wollen sie wissen, die Sprache der Paschtun, dem Volksstamm, zu dem die Taliban gehören. Khabariol, Journalist, das ist so ziemlich das einzige Wort, das ich kann. Aber ich bin ja mit zwei afghanischen Kollegen unterwegs, Sami und Saim, die für mich übersetzen. Die Taliban, mit denen ich spreche, sind vielleicht Anfang, Mitte 20. Sie tragen traditionelle Kleidung, weite Gewänder und Westen. Wo ich denn schon überall gewesen sei in Afghanistan, wollen Sie wissen.
Yeah. Mr. Peter, yeah. He asking, you see another province of Afghanistan?
Herat, for example,
Kunduz.
Baktia. No, Kunduz not.
Einer zeigt mir auf seinem Handy ein Video, wo Hunderte, vielleicht Tausende Taliban tanzen und feiern und ihre weiß-schwarzen Fahnen schwenken.
This in front of US Embassy.
Oh yeah.
Das sei am 15. August letzten Jahres gewesen, dem vierten Jahrestag der Taliban-Machtübernahme.
Oh, 15 August.
15 August.
Wir kommen auf US-Präsident Trump zu sprechen.
But now he wants to buy Bagram.
Der will doch jetzt Bagram zurückkaufen, sage ich. Die frühere große Luftwaffenbasis nördlich von Kabul, die die US-Truppen bei ihrem Abzug im August 2021 verlassen hatten und die seither von den Taliban genutzt wird. Er werde sie sich notfalls mit Gewalt holen, hatte Trump gedroht. No way, sagen sie. Kleine Kinder werden ihn in die Luft sprengen. Und in diesem Moment zeigt einer der Taliban auf die kleinen Jungs, 10-, 12-Jährige vielleicht, die neugierig um uns herumstehen. Er macht eine Geste, als würde etwas explodieren. Mir bleibt das Lachen im Halse stecken. Wir haben eine große Anzahl von Selbstmordattentätern. Das übersetzt mein afghanischer Kollege Saim. Und ich muss erst mal durchatmen. Eine gespenstische Szene, die jedoch zeigt, wie die Taliban denken. Sie kommen aus einem jahrzehntelangen Krieg. Gewalt und Terror waren ihre tägliche Arbeit. Jetzt sind sie die Herren im Land. Selbstbewusst, sie fühlen sich mächtig, ja unbesiegbar. Sie scheinen zu wissen, dass Afghanistan als Graveyard of the Empires gilt, als Friedhof der Großmächte. Seit dem 19. Jahrhundert schon. Erst die Briten, dann die Russen und zuletzt die Amerikaner und praktisch der gesamte Westen. Und die Sieger, das sind jetzt die Taliban. Einer meiner Kollegen sagte mir danach, das seien keine Zivilisten gewesen, mit denen ich gesprochen habe. Das seien Soldaten aus einer nahegelegenen Kaserne, die sich abends am mächtigen Königspalast ausruhten, ihre Freizeit genossen. Aber Soldaten offenbar, deren Waffen kleine Jungs sind, die sich in die Luft sprengen. Afghanistan ist heute ein Land mit vielen schweren Problemen. Extreme Armut, Klimakrise, Hunger, Millionen Rückkehrer, die aus Nachbarländern abgeschoben wurden, eine Bildungskrise besonders für Mädchen und Frauen, immer noch Terrorismus und zudem militärische Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn Pakistan. Ein Land wie kein anderes auf der Welt. Es wird regiert von einer Gruppe religiöser Fanatiker, die vor fast 5 Jahren die Macht gewaltsam übernommen haben, nachdem sich ausländische Truppen zurückgezogen hatten. Die frühere Regierung wurde gestürzt, viele ihrer Vertreter sind geflohen, andere haben sich zurückgezogen, wieder andere kollaborieren offen mit den Taliban. Deren Regierung ist bislang von keinem Land außer Russland anerkannt, auch wenn die Front der Staaten, die die Taliban isolieren, zuletzt ziemlich ins Bröckeln gekommen ist. China, Pakistan, der Iran und die Emirate haben schon Taliban-Botschafter akzeptiert. Und selbst nach Europa konnten die Radikal-Islamisten bereits Diplomaten entsenden. Vor allem nach Deutschland, dessen Bundesregierung die Zusammenarbeit mit den Taliban braucht, um Straftäter nach Afghanistan abschieben zu können. Wo aber kommen sie her, diese Taliban?
Die Taliban sind eine islamistische Bewegung, die Mitte der 1990er Jahre im Süden Afghanistans entstand vor allem rund um Kandahar. Sie rekrutierten sich aus paschtunischen Koranschülern, daher der Name Taliban, Studenten und ehemaligen Mudschahidin. Viele geprägt von strengen religiösen Schulen in Pakistan, Madrassas. Ihr Versprechen damals, nach Bürgerkrieg und Herrschaft der Warlords, Ordnung zu schaffen. 1996 errichteten sie ihr erstes Emirat mit Kabul als Machtzentrum und herrschten bis 2001 über den Großteil Afghanistans. Ihr Regime stützte sich auf eine extrem strenge Auslegung der Scharia. Frauen wurden aus Schulen und Universitäten verbannt, durften ohne männliche Begleitung kaum das Haus verlassen. Fernsehen, Musik und viele Berufe wurden verboten. Minderheiten wie Schiiten litten unter harter Repression. Internationale Empörung löste 2001 die Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan aus. Anerkannt wurde das Regime nur von Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, bis es nach den Anschlägen vom 11. September durch die US-geführte Intervention gestürzt wurde. Nach dem Abzug der ausländischen Truppen im August 2021 war es den Taliban gelungen, erneut die Macht in Afghanistan zu übernehmen.
Afghanistan ist auch heute wieder ein islamisches Emirat, der Staat eines Emirs, des Amir al-Mu'minin, wie er in der Landessprache Paschtu heißt, des Führers der Gläubigen. Haibatullah Akhundzada heißt dieser Amir. Man könnte sagen, er ist geheimnisumwoben, denn wirklich viel weiß man nicht über ihn. Er ist 58, ehemaliger oberster Richter der Taliban, und es gibt genau ein Foto von ihm, das öffentlich verbreitet wird. Der Amir regiert von Kandahar aus, einer 500.000 Einwohnerstadt im Süden von Afghanistan. Eine extrem konservative Region. Er tritt nur selten öffentlich auf. Und auch dann sind Video- und Audioaufnahmen nicht erlaubt. Eigentlich. Allerdings, vor kurzem ist eine Rede aufgetaucht, eine der wenigen Aufnahmen, die es von ihm gibt. Sie soll diesen Januar in einer Koranschule in Kandahar gehalten worden sein. Die BBC hat sie verbreitet. In der Rede warnt der Amir vor einem Bruch der Taliban, vor Uneinigkeit, vom Scheitern ihres Staates, des Emirats. Ganz offenbar gibt es einen Streit innerhalb der Taliban, die nach außen hin gerne als einheitliche Gruppe auftreten. Auf der einen Seite stehen die Hardliner, die sogenannten Kandaharis, die sich um den Amir al-Mu'minin scharen. Der Bonner Konfliktforscher und Professor Konrad Schetter beschäftigt sich seit Jahren mit den Taliban.
Der spirituelle Führer, der ist in einer gewissen Weise der Welt entrückt, lebt in seiner eigenen Welt, in der er sozusagen in einer gewissen Weise für eine Abkapselung von der Außenwelt steht, indem er seine eigenen Vorstellungen, wie ein islamisches Emirat organisiert sein wollte, umsetzen will.
Dem obersten Führer gegenüber steht, so Schetter, eine in Kabul ansässige, im Grunde ebenfalls extrem konservative Gruppe um Innenminister Sirajuddin Haqqani, die sogenannten Kabulis, die wiederum sagten,
wir müssen hier einen Zwischenweg finden. Wir sind sozusagen eher die Pragmatiker, die sagen, wir sind auf die Gelder aus dem Westen angewiesen. Wir müssen mit der internationalen Gemeinschaft irgendwie umgehen, in der sozusagen dann eher versucht wird, pragmatische Lösungen zu suchen.
Der Streit zwischen beiden Gruppen sei seit langem angelegt. Es gehe um Macht und viel drehe sich um Fragen, die Afghanistans Bild in der Welt bestimmen. Gerade das Thema Frauen und ihre Rechte.
Welche Rolle sollen Frauen spielen? Das wird auch sehr stark ausgespielt. Der Amir setzt sich eben dafür aus, dass ihm Frauen sozusagen der Öffentlichkeit gar nicht mehr erscheinen sollen. Also er schließt die Frauen aus der Öffentlichkeit aus. Haqqani als der Innenminister dagegen sagt, naja, in meinem Ministerium dürfen auch Frauen angestellt sein und geht sozusagen hier den entgegengesetzten Schritt.
Jetzt also ein Streit zwischen diesen Gruppen, wie es die Rede des Amir al-Mu'minin nahelegt. Entzündet haben soll sich dieser Streit den Recherchen der BBC zufolge am Thema Internet. Genauer gesagt, dessen Abschaltung vergangenen Herbst.
Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben Berichten zufolge landesweit den Zugang zum Internet weitgehend blockiert.
Auch die Montag, 29. September. Plötzlich ging nichts mehr in ganz Afghanistan, nachdem es in den zwei Wochen zuvor immer wieder Probleme mit dem Internet gegeben hatte. In einigen Provinzen war es bereits zeitweise schon abgeschaltet worden. Will man verstehen, wie die Hardliner denken, dann ist man hier im Grunde richtig. Im Ministerium zur Verbreitung der Tugend und zur Verhütung des Lasters, kurz Tugendministerium. Es liegt auf einem kasernenartigen, schwergeschützten Gelände am Rande Kabuls. Seine Aufgabe? Die Überwachung der Moral und der Einhaltung der Scharia, so wie sie die Taliban auslegen. Schon deshalb ist es dem obersten Taliban-Führer am nächsten. Saiful Islam Khyber ist Sprecher des Tugendministeriums. Ein freundlich lächelnder Mann, vielleicht Mitte 30, mit typischem gestreiften Taliban-Turban, mit weitem Gewand und barfuß. Er sitzt in seinem Büro in einem hellblauen, fast plüschigen Sessel vor der Taliban-Fahne. Das Emirat, also der Staat der Taliban, sei gar nicht grundsätzlich gegen das Internet.
So wie wir Stifte, Pistolen und andere Dinge haben, ist auch das Internet ein Werkzeug. Aber die Art und Weise, wie wir es nutzen, ist unterschiedlich. Wir nutzen es manchmal positiv und manchmal negativ. Es ist offensichtlich, dass das Internet wichtig ist für das Land, für die Entwicklung, für die Wirtschaft, für das öffentliche Bewusstsein und so weiter. Andererseits führt das Internet auch dazu, dass Menschen aufgrund unmoralischer und kulturwidriger Handlungen sich verlieren. In Afghanistan nutzen etwa 60-70% der Befragten das Internet negativ. Ein geringerer Prozentsatz, etwa 30-40%, nutzt es dagegen sinnvoll und positiv. Aber wir sind nicht dafür, das Internet in ganz Afghanistan zu verbieten, denn es hat eine gute und eine schlechte Seite.
Klar ist, ein frei zugängliches Netz ist für die Taliban aber nicht akzeptabel.
Es gibt zwei Dinge, die uns stören, die unmoralische Nutzung des Internets und die negative. Wir sehen eben Menschen in ganz Afghanistan, die das Internet auf vielfältige Weise negativ nutzen, über soziale Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Das verstößt gegen unsere Kultur und spaltet die Gesellschaft. Wenn man sich das Ganze ansieht, dann gibt es einfach zu viele dieser negativen Sachen. Unser Ministerium für Telekommunikation hat das untersucht und deshalb können wir das so sagen.
Eine totale Abschaltung aber will das Tugendministerium offenbar nicht, was durchaus bemerkenswert ist.
Es geht nicht darum, dass, wenn es ein Problem gibt, man dann alles verbietet. Ein Internetverbot ist auch für uns logischerweise nicht akzeptabel. Denn wenn man sieht, dass Menschen in Moscheen, zu Hause, in Behörden oder an anderen Orten schlechte Dinge tun, heißt das nicht, dass man die Moschee oder die Behörde schließen oder verbieten muss. Sondern es muss etwas getan werden, wie das, was wir in den letzten Tagen getan haben. Das Filtern einiger Websites zum Beispiel. Dafür brauchen wir die Tools. Es wird einige Zeit dauern, wir gehen langsam vor.
Zwei Tage nach dem Blackout funktionierte das Internet plötzlich wieder in weiten Teilen Afghanistans, wurde dann einige Tage später aber erneut eingeschränkt. Und zwar genau so, wie es Ministeriumssprecher Khyber beschrieben hatte. Soziale Medien sind seither weitgehend blockiert, das Netz ist sehr langsam geworden. Aber war das wirklich der Wille des Amirs, des obersten Taliban-Führers, dass man doch ins Internet kommt? Genau daran gibt es Zweifel. Und hier kommt man nicht mehr an der Recherche der BBC vorbei. Afghanische Journalisten, die für die britische Rundfunkanstalt arbeiten, haben nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten weit über 100 Interviews mit Taliban geführt und sind dabei vor allem der Frage nachgegangen, ob es diesen Bruch gibt unter den Radikal-Islamisten. Ja, es geht tatsächlich ums Internetverbot, sagt der Investigativreporter Sia Sharia in der BBC.
When he banned Internet,
als er das Internet verbot, war die Gruppe der Moderaten in Kabul sehr unzufrieden. Wir wissen, dass sie viel unternommen haben, um ihn umzustimmen und ihn davon abzuhalten. Und als er es dennoch tat, versammelten sich diese Leute in Kabul und machten seine Entscheidung, seinen Befehl, rückgängig. Sie forderten den Kommunikationsminister auf, das Internet wieder einzuschalten. Und er sagte, keine Sorge, wir kümmern uns drum. Dies war also das erste Mal, dass ein wichtiger Befehl des Anführers von der Gruppe in Kabul rückgängig gemacht wurde.
An important order by the leader was reversed by the Kabul group.
Was es bedeutet für das Leben in Afghanistan, wenn das Internet abgeschaltet wird, weiß Nas Rahimi gut. Die junge Frau ist Grafikdesignerin. Sie lebt am Rande von Kabul in einer Wohnung mit ihrem Bruder zusammen und seiner Familie. Nas arbeitet von zu Hause und hält sich mit kleinen Werbeaufträgen über Wasser. Seit vergangenem Jahr ist sie auch so etwas wie eine Influencerin. Sie ist bekannt unter jungen Leuten in Afghanistan.
Mein erstes Video habe ich an einem Tag um 19 Uhr hochgeladen. Gegen 22 Uhr hatte ich schon 1000 Follower. Und mein allererstes Video hatte 100.000 Aufrufe. Inhalt und Konzept des Videos waren interessant und brachten mir mehr Aufrufe und Follower.
Follower hat sie inzwischen auf Instagram. Sie macht Videos, in denen sie sich mit den Problemen ihrer Generation beschäftigt. Und dazu gehört eben auch, dass es kein Internet gibt oder es sehr langsam ist. In einem Video, das besonders erfolgreich war, winkt sie symbolisch der WLAN-Box an der Wand zu. Ein Goodbye an die Verbindung zur Welt.
Ich bin sehr traurig und es tut mir weh, weil alle meine Aktivitäten, Videos und Inhalte auf dem Internet basieren. Wenn es in ganz Afghanistan verboten wird, werde ich enttäuscht sein und diesen Job nicht mehr machen können.
Für ihre Generation, für ihre Zukunft sei es wichtig.
Ich persönlich verstehe nicht, warum Afghanen das Internet verwehrt wird, obwohl sie es brauchen. Egal, was sie beruflich machen, alle brauchen eine Internetverbindung. Beim Kochen, wo man ein Rezept auf YouTube sucht oder etwas braucht, was man für die Arbeit braucht. Oder bei irgendeinem Problem, zu dem man online eine Lösung sucht, vielleicht auch mit KI. All das basiert auf dem Internet und das ist wichtig.
Was bemerkenswert ist, Nasrahimi tritt in ihren Videos ohne Schleier auf, zeigt ihr Gesicht. Trotzdem hat die selbstbewusste junge Frau, wie sie sagt, bislang keine Probleme mit den Taliban. Sie habe mal im Viertel mit ihnen gesprochen. Da habe man ihr gesagt, im Internet sei das in Ordnung, wie sie auftrete. Nur dürfe sie natürlich nicht unverschleiert auf die Straße. Auf die Straße geht Laila nur noch selten. Sie heißt eigentlich anders, aber wir müssen sie schützen. Warum soll sie auch rausgehen? Denn die 14-Jährige darf seit 2 Jahren nicht mehr in die Schule. Sie bleibt zu Hause bei ihrer Mutter und ihrem Vater. Beide waren sie hohe Beamte in Ministerien der früheren Regierung. Nach der Machtübernahme wurden sie arbeitslos. Wir besuchen sie abends, um nicht aufzufallen. Das Interview findet im abgedunkelten Zimmer statt. Wir sitzen auf Teppichen auf dem Boden. Für Laila ist das Internet das bisschen Zukunft, das ihr noch bleibt.
Das Internet ermöglicht mir, meine Ausbildung fortzusetzen. Und es ist ein Fenster, das mich mit der Welt des Lernens und der Bildung verbindet.
Man werde das Internet ganz abschalten, hieß es immer wieder. Eine Nachricht, die sie verzweifeln ließ.
Als ich das gehört habe, habe ich meine ganze Hoffnung verloren. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das für eine Regierung, die uns die Möglichkeit nimmt, unsere beruflichen Ziele zu erreichen und uns zu bilden, zu hoffen.
Wird das Internet wenigstens irgendwie funktionieren, sodass man mit Tricks, mit technischen Hilfen wie sogenannten VPN-Apps hineinkommt? Laila gibt sich kämpferisch. Selbst wenn sie es wieder ganz abschalten, will sie nicht aufgeben, sagt sie. Wie viele junge Frauen wie Laila und Nas, die Influencerin, werden kämpfen müssen, das hängt auch davon ab, wie die Machtkämpfe innerhalb der Taliban ausgehen. Ob die Hardliner um den Amir al-Mu'minin, den obersten Taliban-Führer, sich durchsetzen oder doch die Pragmatiker, die Moderaten in Kabul. Der oberste Führer hat gerade wieder ein neues Gesetz verabschieden lassen. Ein Strafgesetzbuch, drakonisch und brutal. Womöglich die nächste Zerreißprobe für die Radikal-Islamisten. Die Einheit jedenfalls, so Afghanistan-Experte Konrad Schetter, bestimmt bei den Taliban über Gedeih und Verderb.
Wenn es zum Bruch kommt, und ich denke, irgendwann kommt es zum Bruch, dass eher eine ganz abrupte Sache sein wird. Und ich glaube, das kommt wirklich eher aus heiterem Himmel.
Das war der Hintergrund. Afghanistan. Machtkämpfe unter den Taliban. Von Peter Hornung. Redaktion Bastian Rudde.